Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute Abend Herrn Professor Uwe Steiner von der Rice University in Houston, Texas, begrüßen zu dürfen. Dort ist er seit 2001 als Professor und Department Chair am Institut der German Studies tätig. Wie sich gewiss manche unter Ihnen, jedenfalls die heute da sind, erinnern werden, ist Herr Steiner für uns im Kolloquium Phänomenologicum kein Fremder. Sein Vortrag über Walter Benjamins Husserl-Lektüre hat sich nicht nur bei mir ins Gedächtnis eingeprägt. Und nicht zuletzt auch darum freue ich mich, Uwe Steiner hier erneut zu einem Vortrag willkommen heißen zu können. War der Benjamin-Vortrag seinem Forschungsschwerpunkt zu den Theorien der Moderne in der Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts entliehen, so führt uns der heutige Vortrag in einen Interessens- und Forschungsbereich, in dem Uwe Steiner ebenfalls schon seit vielen Jahren arbeitet. Ich darf nur an dem Jahr 2000 im Fink Verlag veröffentlichte Studie Poetische Theodizee, Philosophie und Poesie in der lehrhaften Dichtung im 18. Jahrhundert verweisen. Fragestellungen sorgsam zu entwickeln, sie beharrlich forschend zu vertiefen und in unterschiedlichen Kontexten zu erproben, damit sich neue und nicht selten auch ungeahnte Facetten auftun. Dies kennzeichnet nicht nur den Denkstil Uwe Steiners, sondern verbindet ihn auch mit dem Philosophen, den er in seinem heutigen Vortrag zur ästhetischen Theodizee ins Zentrum seiner Betrachtung rückt, nämlich Gottfried Wilhelm Leibniz. Lieber Uwe, ich freue mich, dass du heute Abend zu uns sprechen wirst und darf dir nun diesen Platz am Katheder überlassen.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese sehr nette Einführung, die einen Titel erwähnt, an den der Titel meines Vortrages sich direkt anknüpft. Es ist tatsächlich so, dass ich den Faden aufnehmen möchte, der in den Wirren der Darstellung dieses Buches etwas verloren gegangen ist. Ästhetische Theodizee ist der genaue Titel, Überlegungen zum Problem der Darstellung in Leibnizens Theodizee. Als Leibniz 1716 starb, stand der Sekretär perpetuell der Académie Royale des Sciences in Paris, Bernard de Fontenelle, vor einer schwierigen Aufgabe. Zu seinen Pflichten gehörte es, den verstorbenen Universalgelehrten, der 1699 als erster Ausländer zum korrespondierenden Mitglied der Akademie ernannt worden war, in einem Nekrolog zu würdigen. Fontenelle war Kartesianer. Während der Leibniz die Bezeichnung Philosophe et Mathematicien posthum wie einen Ehrentitel verlieh, begegnete er dem Metaphysiker mit spürbarer Reserve. Umso bemerkenswerter, dass er durchaus Löbliches über die Theodizee zu sagen hat. Seine Sympathie galt jedoch nicht dem Grundgedanken der göttlichen Wahl der besten aller möglichen Welten, den er so knapp wie kommentarlos referiert. Seine Anerkennung und Sympathie gilt vielmehr dem zugleich philosophischen, theologischen und poetischen Gedankenbild, mit dessen Hilfe Leibniz diesen Gedanken gegen Ende seiner Schrift ausgedrückt hatte. Das Lob kommt aus berufenem Mund. Fontenelle hatte in der Querelle die Partei der Modernen ergriffen und mit seinen Entretiens sur la pluralité des mondes die Forderung des Zeitalters nach einer zugleich unterhaltenden und belehrenden Poesie exemplarisch eingelöst. Wenn er Leibniz in seinem Nachruf gleich zu Beginn als einen modernen Dichter würdigt, so verleiht er ihm kein beliebiges Epitheton, sondern bezeichnet begrifflich präzise den poetologischen Standort der zahlreichen Gelegenheitsgedichte, die Leibniz zu Lebzeiten verfasst hat. Deren Modernität zeigt sich Fontenelle maßgeblich darin, dass sie sich nicht in der meisterhaften Beherrschung der lateinischen Verskunst erschöpfen, sondern plein de choses sei. Auch diese Formulierung ist mit Bedacht gewählt. In ihr klingt die Formel an, mit der Fontenelle an anderer Stelle den Paradigmenwechsel resümiert hat, den Descartes' Neubegründung der Philosophie im Zeichen der Methode mit ihrer Abkehr von der scholastischen Gelehrsamkeit und ihrer Zuwendung zu den modernen Naturwissenschaften herbeigeführt hatte. Die Formel lautet: Le règne des mots et des termes passés en veut des choses. Für Fontenelle geht der Paradigmenwechsel im Selbstverständnis der Philosophie mit einem Geltungsverlust traditioneller Formen des Philosophierens, mit einem Wandel der Darstellungsform einher. Die Frage der Darstellung stellt sich Leibniz, so meine These, jedoch nicht nur als ein rhetorisches oder stilistisches Problem, sondern vor allem als ein philosophisches. Zu Recht hat man der Leibnizschen Philosophie für das Verständnis des poetologischen Diskurses im 18. Jahrhundert, die mit Baumgartens Begründung der Ästhetik als einer philosophischen Wissenschaft einen ihrer Höhepunkte erreichte, eine Schlüsselstellung eingeräumt. Statt Leibniz nun einmal mehr für die Nachzeichnung dieser Diskussion zu bemühen, möchte ich im Folgenden umgekehrt den Versuch unternehmen, die Theodizee und ihre Vorgeschichte im Lichte dieses keineswegs unbedeutenden Aspektes ihrer Wirkungsgeschichte zu lesen. Leibniz selbst hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Niederschrift der Theodizee auf ein schon früh ausgearbeitetes theoretisches und begriffliches Fundament zurückgreifen konnte. In der Vorrede zur Theodizee verweist er auf einen lateinisch geschriebenen Dialog, in dem er bereits im Jahre 1773 die These von der göttlichen Wahl der vollkommensten aller möglichen Welten aufgestellt habe. Nicht zuletzt im Anschluss an diese Selbstdeutung hat sich für die posthum veröffentlichte Confessio Philosophiae die Bezeichnung erste Theodizee allgemein durchgesetzt. Nicht minder wichtig ist ihm der Hinweis auf seine Unterhaltungen, namentlich mit der preußischen Königin, in denen er Gelegenheit hatte, sein System der prästabilierten Harmonie gegen Bales kritische Einwände zu verteidigen. An anderer Stelle hat er von einer stückweisen Entstehung der Gottrechtslehre aus seinen Aufzeichnungen zu den damaligen Unterredungen gesprochen. Mit der Veröffentlichung der Theodizee komme er einem Wunsch seiner 1705 verstorbenen, verstorbenen königlichen Schülerin und Gönnerin nach. Er glaube aber, so Leibniz in der Vorrede weiter, den Gegenstand auch deshalb so gründlich erörtert zu haben, weil er darüber seit seiner Jugend nachgedacht habe. Unerwähnt bleibt in dieser Rückschau ein Text, mit dem Leibniz bereits 5 Jahre zuvor dem Wunsch der Königin nach einer Darlegung seines Systems entsprochen hatte. Ich meine das in deutscher Sprache verfasste Epizidium, zu dessen Niederschrift der Tod der Gesprächspartnerin im Jahre 1705 den traurigen Anlass gab. Während sich in der spielerischen Handhabung der Dialogform der Confessio Philosophiae die poetische Darstellung des Themas in der gestrengen Form des Epizidiums ankündet, führt ein direkter Weg von der Bildersprache des Epizidiums zu dem philosophisch-politischen Gedankenbild, mit dem Leibniz die philosophische Abhandlung von 1710 beschließt. Was zunächst die Confessio anbelangt, so dürfte die inhaltliche Bedeutung der von ihrem zweiten Herausgeber sogenannten ersten Theodizee unbestritten sein. Otto Sahmer hat ja darüber hinaus gegenüber der Abhandlung von 1710 den Vorzug stringenter Gedankenführung eingeräumt. Dabei sei Leibniz, so Sahme, die Prägnanz des Lateinischen zugute gekommen, dass er meisterhaft und die Kunst der Dialogführung, die er vollendet, beherrsche. Nun handelt es sich bei der Confessio, wie der vom Autor selbst stammende Titel unmissverständlich besagt, um eine besondere Form des Dialogs. Es ist nicht ganz unwichtig, dass Leibniz seine erste Theodizee in Gestalt eines Katechismus präsentiert. Obwohl Leibniz sich der Dialogform zur Darstellung seiner Philosophie wiederholt bedient hat, die Neurosisse sind nur das bekannteste Beispiel dafür, ist der Dialog nicht als ein prägendes Merkmal seiner Philosophie empfunden worden. In seiner monumentalen Studie über den Dialog erwähnt Rudolf Hirzel Leibniz nur en passant auf halbem Weg zwischen Reformation und Aufklärung, also zwischen den beiden Epochen, die im Dialog die ihren geistigen Auseinandersetzungen gemäße Darstellungs- und Denkform fanden. Demgegenüber habe Leibniz zu Hirzel die Möglichkeit der dialogischen Form weitgehend ungenutzt gelassen. Die Confessio, die Hirzel als verloren glaubte, hätte ihn in seinem Urteil vermutlich nur bestätigt. In seiner historisch-systematisch angelegten Studie spielt der Katechismus eine wichtige Rolle. Im Anschluss an Diogenes Laertius definiert Hirzel den Dialog als eine Erörterung in Gesprächsform. Während sehr grob gesprochen die antike Überlieferung das kritische Potenzial des Dialogs in den Vordergrund rückt, betont das Mittelalter sein didaktisches. Insbesondere 2 didaktisch motivierte Kunstgriffe beschleunigen im Mittelalter eine Entwicklung, die Hirzel als die Verwandlung der kritischen Form des Dialogs in ein Gefäß des rohesten Dogmatismus beschreibt. Die beiden Kriterien sind die Allegorisierung des Personals und die katechetische Instrumentalisierung der Dialogform. Kirchengeschichtlich hat die Einführung der Ohrenbeichte zu einer Annäherung von Beichte und Katechese im Zeichen des Dialogs geführt. Seit Luthers Katechismusschriften von 1529 gilt der Wechsel von Frage und Antwort als ein für den Katechismus konstitutives Merkmal, das ihn formal in die Nähe des Dialogs rückt. Die Auffassung der Katechese als formelhafter Lehrdialog, die sich im 16. Jahrhundert durchsetzte, darf für Leibnizens Confessio als verbindlich vorausgesetzt werden. Das bedeutet, dass er die Katechese nicht als ein primär dialogisches, sondern als ein genuin diplomatische oder apologetische Form betrachtet. Im Wechsel von Frage und Antwort wird in seinem Jugenddialog nicht nur nichts in Frage gestellt, sondern auch keine Frage gestellt, in der nicht schon die richtige Antwort vorgegeben wäre. Aus diesem Grunde besagt die Confessio wenig über Leibnizens Beherrschung der Dialogform. In der Confessio erübrigt sich mit der Wahl des katechetischen Rahmens jede nähere Charakterisierung der Dialogpartner. Sie sind als der Theologe als Katechet und der Philosoph als Katechumene hinreichend eingeführt. Obwohl ohnehin scheinen die Rollen austauschbar, wenn Einigkeit herrscht, dass das Prozedere für beide Seiten fruchtbar sei, wie es in dem Dialog heißt, und Zuversicht herrscht, dass der vom Standpunkt der rechten Vernunft vorgetragene Sachverhalt sich im Licht der Offenbarung nicht etwa anders, sondern allenfalls glänzender darstellen wird. Die Annahme, dass der Philosoph als das alter Ego des Autors agiert, scheint zwar nicht zwingend, aber ist dennoch naheliegend. Für das Verständnis eines Textes liegt jedoch häufig ein anderer Text näher als das naheliegende. Zu den Schriften, die ihn zum Nachdenken über die Fragen angeregt hätten, mit denen er sich in der Confessio auseinandersetzt, zählt Leibniz in der Vorrede zu seiner Theodizee von 1710 rückblickend auch Lorenzo Vallas Streitschrift gegen Boetius. Das ist insofern bemerkenswert, als sich Leibniz gegenüber Wallers Schrift über den freien Willen in einer ähnlich kritischen Situation befindet wie Waller gegenüber Boetius. Aus der Tatsache, dass Leibniz sich eingehend mit Wallers Dialog befasst, folgt nämlich keineswegs zwingend, dass er auch die darin vertretenen Auffassungen teilt. Wie sich bei näherer Betrachtung zeigt, tritt das genaue Gegenteil zu. Nicht Waller, sondern Boetius hat Leibniz als Wegbereiter jener Theologie des Philosophen gewürdigt, die er in seinem Jugenddialog erstmals dargelegt und die auch in der Theodizee nichts von ihrer Verbindlichkeit eingebüßt hat. Nicht nur wegen ihrer katechetischen Form, in der sich das ursprünglich komische Genre der menippeischen Satire bei Boetius verwandelt hat, dürfte der Trost der Philosophie für Leibniz von Interesse gewesen sein. Vergleicht man die beiden Texte, so zeigt sich, dass Leibniz die bei Boetius vorgefundene Rollenverteilung umgekehrt hat. Tritt bei Boetius die Philosophie dem Autor als Katechetin entgegen, so stellt bei Leibniz die Theologie die Katechese mit der Philosophie an. Indem er in der Anlage seines Dialogs der Theologie die Führungsrolle zugesteht, entzieht Leibniz dem Vorwurf den Boden, den Waller dem Autor des Trostes der Philosophie gemacht hatte. Boetius habe scheitern müssen, so Waller, weil er mehr die Antwort der Philosophen als die des heiligen Pauls vernommen habe. Ohne die Vernunft dem Glauben zu opfern, bringt Leibniz in seiner Darstellung neben der Antwort der Philosophie mit gebührendem Nachdruck auch die des heiligen Paul zu Gehör. Diese um Ausgleich bemühte Grundhaltung trägt neben der katechetischen Intention zusätzlich dazu bei, dass die Dialogform der Confessio äußerlich bleibt. Sie ist kein Disput, sondern eine Inszenierung. Inszeniert wird nicht ein Streit, sondern dessen Gegenstandslosigkeit, eben die Übereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft, wie der Titel der einleitenden Abhandlung lautet, die Leibniz seiner Theodizee von 1710 voranstellt. Auch die Erkenntnismethoden erweisen sich als austauschbar, wenn der Philosoph auf die Frage, ob er an die Gerechtigkeit Gottes glaube, antwortet, ja, ich glaube oder vielmehr, ich weiß. Auch die Sorge, die der Theologe gegen Ende des Dialogs äußert, die erlangte Klarheit könne den Verdacht eines heimlichen Zusammenspiels erwecken, bekräftigt mit der Erwägung der Möglichkeit des Betrugs die Wirklichkeit der prästabilierten Harmonie von Glaube und Vernunft. Die Grenze, die die katechetische Instrumentalisierung der Dialogform setzt, zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die einfache, aber kluge Fabel, die der Theologe im Anschluss an die philosophische Erörterung des Problems der ewigen Verdammnis erzählt, in das Argumentationsgefüge des Dialogs integriert wird. Sie dient der Veranschaulichung des ohnehin schon Gesagten und damit der Erbauung des Lesers. Dem philosophischen Argument hat sie nichts hinzuzufügen. Der Philosoph mag ihr denn auch lediglich zugutehalten, dass sie eine Abwechslung in die Strenge der Diskussion gebracht habe. Für den Philosophen Leibniz ist damit jedoch das letzte Wort in Sachen Fabel noch nicht gesprochen. Boethius hatte den Trost der Philosophie im Kerker auf seine Hinrichtung wartend gesucht. Als im Jahre 1705 die preußische Königin überraschend starb und mit großem Pomp zu Grabe getragen wurde, stellte der Tod auch Leibniz vor eine Bewährungsprobe, vor eine philosophische Bewährungsprobe. Dieser Probe hatte er seine Philosophie in Gestalt eines Trauergedichts in deutscher Sprache unterzogen, das er im Februar 1705 vermutlich unter dem unmittelbaren Eindruck der Todesnachricht verfasst hat. Der These, dass Gott allein auf die bestmögliche Weise nach der unendlichen Weisheit, die seine Handlungen leitet, erschaffen hat, scheint nichts nachdrücklicher und unabweislicher entgegenzustehen als der Tod. Als Ausdruck der allen Geschöpfen gemeinsamen ursprünglichen Unvollkommenheit oder Begrenztheit ist der Tod ein metaphysisches Übel. Insofern er mit Schmerz und Leid einhergeht, hat er Anteil am physischen und als Folge der Erbsünde am moralischen Übel. Der Tod darf damit als Inbegriff des Zweckwidrigen gelten, auf das nach Kants Wort die Vernunft ihre Anklage gegen die höchste Weisheit des Welturhebers gründet, zu dessen Verteidigung sich die Theodizee berufen fühlt. Die poetische Form, in der Leibniz am Grab der Königin sich der Sache Gottes annahm, stand nicht im Belieben des Autors. Sie ist der Gelegenheit geschuldet. Das heißt, dass nicht der Dichter, sondern die Gelegenheit Form und Gehalt des Gedichts bestimmt. Was die Gelegenheit in Poeticis fordert, ce qui se doit, ist noch bis weit ins 18. Jahrhundert verbindlich den Poetiken und Rhetorikhandbüchern zu entnehmen. Sie schreiben für das Trauergedicht einen dreigliedrigen Aufbau vor, bestehend aus den Teilen Laudatio, Lamentatio und Consolatio. Im Aufbau und im Zusammenspiel dieser Teile ist das Trauergedicht einem rhetorisch-psychologischen Kalkül verpflichtet, das darauf zielt, im Gegenspiel von Affekterregung und Affektstillung die Trauer zu zerstreuen. Die genannten Redeteile sind im Aufbau des Leibnizschen Epithediums deutlich erkennbar. Mit der sofort auffallenden Erweiterung des Trostteils setzt Leibniz einen Akzent, der sein Trauergedicht in die Nähe eines philosophischen Lehrgedichts rückt. Gattungsgeschichtlich lässt sich an Leibniz Epithedium die Verschränkung von Kasualdichtung und Lehrgedicht exemplarisch studieren, für die es schon in der Antike zahlreiche Beispiele gibt. Üblicherweise erschöpfen sich die Titel von Kasualcarmina in der mehr oder weniger feierlichen Nennung des Anlasses, dem sie ihre Entstehung verdanken. Im Fall einer Veröffentlichung wäre Leibniz wohl kaum von dieser Konvention abgewichen. In der Handschrift ist dem Gedicht ein vierzeiliges Motto in lateinischer Sprache vorangestellt. Die Hexameter, in denen Leibniz die Monarchin mit der Sonne vergleicht, deren Glanz ihrer Herrlichkeit und deren Untergang ihren Tod veranschaulicht, bemühen einen Gemeinplatz der Herrscherpanegyrik, der schon im Altertum als trivial galt. Damit ist die Funktion der Metapher in Leibniz' Epithedium jedoch keineswegs erschöpft. Indem er sich im ersten und letzten Quatrain seines Gedichts aufgreift, stellt er zwischen Motto und Gedicht einen Bezug her, der an das Zusammenspiel von Subscriptio auf die Postura im Aufbau eines Emblems erinnert. Ich komme darauf zurück. In ihrem äußeren Verlauf folgt Leibniz Trauerarbeit den von der Gattungskonvention vorgegebenen Stationen. Das Pensum, das er in seinem Epithedium praktisch einzulösen sucht, besteht darin, den traurigen Bildern der Einbildungskraft einen Train de Pensée entgegenzusetzen, dont la raison fait la liaison. Der Gedankengang, mit dem die Seele den Anfechtungen der Leidenschaft entgegentritt und in dessen immer deutlichere Erfassung sie der Trauer und damit auch ihrer selbst wieder Herr zu werden versucht, verbindet das Epithedium mit der Confessio und der Theodizee. Diese Vorgabe löst das Epithedium in einem rhetorischen Spannungsbogen ein. Er nimmt seinen Ausgangspunkt von der Betrachtung des physischen Organismus, erhebt sich von dort zur Vorstellung des ganzen Weltgebäudes und findet schließlich seinen Höhepunkt in den letzten Versen der Consolatio, die zu Beginn des Trostteils aufgeworfenen Fragen und Zweifeln eine Antwort zunächst in Gestalt einer rhetorischen Frage erteilen. Ich zitiere, das ist auf dem Handout nachzulesen. Was ist die wahre Lieb, als dass man sein Ergetzen in des Vollkommenheit, so man geliebt, muss setzen? Weil Liebe dann in Gott die stärkste Probe tut, entsteht die größte Freud auch aus dem höchsten Gut. In einem Brief aus dem Entstehungszeitraum des Epithediums hatte Leibniz die wahre Gottesliebe, von der in diesen Zeilen die Rede war, als l'état où l'on trouve son plaisir dans les perfections de l'objet aimé definiert. Dieses Verständnis der wahren Liebe, das als Selbstzitat in zahlreichen Schriften und Briefen begegnet, hat seinen prominentesten Ausdruck in der Formel gefunden, mit der Leibniz den zwischen Fénelon und Bossuet entbrannten Streit um den Amour pur oder désintéressé hatte schlichten wollen. L'amour est cet acte ou état actif de l'âme qui nous fait trouver notre plaisir dans la félicité ou satisfaction d'autrui. In dem hier verfolgten Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung, dass Leibniz die wahre Liebe in seiner Definition die Signatur eines Erkenntnisaktes verleiht. Der Auffassung der Liebe als eines actu état actif de l'âme liegt die für Leibniz Erkenntnistheorie und Metaphysik gleichermaßen zentrale Auffassung zugrunde, die der Seele die Fähigkeit zuerkennt, ein lebendiger Spiegel des Universums zu sein. Dazu wird sie, indem sie den in ihren Vorstellungen jeweils vorgefundenen Bewusstseinsinhalt als ein latentes Wissen des vernünftigen Zusammenhangs der Dinge zu immer deutlicheren Formen der Wahrnehmung entwickelt. Das Prinzip der durchgängigen Verknüpfung, dem diese Überlegungen verpflichtet sind, sichert auch den unmerklichen Vorstellungen, den Petites Perceptions, auf denen unsere Erkenntnis der Schönheit beruht, ihren spezifischen Ort im Stufengang der Erkenntnis. Was undeutlich ist, ist deshalb nicht unverständlich. Das Urteil der Sinne, das die Schönheit eines Gegenstandes wahrnimmt, kommt dem Urteil des Verstandes zu sich selbst und zu ihrem Selbst. Dieses mit Verstand begabte Selbst stellt die vernünftige Ordnung im doppelten Sinne dar. Es begreift sich selbst als vernünftiges Wesen und es erkennt Kraft seiner Vernunft die Ordnung der Schöpfung in ihrer durchgängigen Vernunft. In Gott findet die Vernunft ihren höchsten Gegenstand, der endliche Verstand aber die Grenzen seiner Erkenntnis. Zu dieser Vernunft ist das traurige Selbst in den Zeilen des Epitheliums gekommen, die ich oben zitiert habe. In ihnen hat sich der in der Trauer vorgefundene Bewusstseinsinhalt als ein latentes Wissen des vernünftigen Zusammenhangs der Dinge erwiesen, um in ihrer Wahrnehmung nun an eine absolute Grenze zu stoßen. Diese Grenze ist in der letzten Strophe durch den Gegensatz von Sehen und Schauen markiert. Man sieht, dass Gott ist gut, ehe man ihn selbst kann schauen. Die Seele wäre Gott gleich, sagt Leibniz in der Theorie C, wenn sie ausschließlich deutliche Vorstellungen, die Perception distinct, hätte. Während sich Gott als Inbegriff der Vollkommenheit unserer Vorstellung entzieht, haben wir in der Ordnung und Harmonie der Kunstwerke ein Abbild dieser Vollkommenheit oder allgemeiner in der Schönheit einen Abglanz der Strahlkraft, die von Gott ausgeht. In diesem Sinne ist die Consolatio des Epitheliums als eine Nachschöpfung der wahren Welt in der Kohärenz eines Gedankenganges zu verstehen, indem die philosophische Einsicht in den Zusammenhang der Dinge im Zusammenspiel von Motto und Gedicht anschauliche Gestalt gewinnt. In seinem Epithelium entdeckt Leibniz die Grenze zwischen endlichem und unendlichem Verstand als Spielraum der Metapher. Wie im Emblem Pictura und Subscriptio durch die Doppelfunktion des Darstellens und Deutens aufeinander verweisen, erhellen Motto und Gedicht, poetische Gleichnisrede und philosophische Reflexion einander wechselseitig. Als Sinnbild verweist die Sonne die sinnliche Wahrnehmung über ihre Grenzen hinaus. Sie gibt, wie es im Motto heißt, dem Erdkreis die Gottheit zu erkennen. Damit ist sie zugleich ein Sinnbild des Gedankengangs, der in der durch Trauer getrübten Wahrnehmung das latente Bild der Ordnung der Schöpfung entdeckt, von der der endliche Verstand in sich eine Vorstellung, in der Schönheit aber ein Abbild findet. Wir befinden uns in der eigentümlich merkwürdigen Lage, bemerkt Leibniz an anderer Stelle, dass wir, ich zitiere, nach gewöhnlichem Sprachgebrauch mit Ptolemäus und Tycho de Brahe reden, aber mit Kopernikus denken, wenn es sich um den Aufgang und Untergang der Sonne handelt. Die Korrektur des ptolemäischen Augenscheins durch die bessere kopernikanische Einsicht verändert unser Wissen, nicht aber unsere Wahrnehmung. An dieser Sicht der Dinge dürfen wir umso eher festhalten, als wir es nicht wieder, sondern mit besserem Wissen tun. Wenn wir es besser wissen, warum dann dieses Wissen in einer missverständlichen Form darstellen? Oder anders, nämlich mit Gellert gefragt, was sollte uns veranlassen, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen? Dem besseren Wissen, aus dem das Epizidium den Trost der Philosophie herleitet, hat Leibniz in der Theodizee die Gestalt der Lehre von den besten aller möglichen Welten gegeben. Die Bezeichnung poetische Theodizee rückt das Gedicht in einen poetologischen Kontext, in dem nicht zuletzt auch das Verhältnis von Philosophie und Poesie zur Debatte steht. Den Spielraum der Metapher, den Leibniz für die Darstellung seiner Philosophie in dem Epizidium nutzt, hat er ihr in seiner Erkenntnistheorie allererst eröffnet. Wie sind deine Philosophie, die poetologische Theoriebildung der Frühaufklärung, ohnehin als eine Art Subtext begleitet? Nicht zufällig definiert Gellert die Poesie metaphorisch als Bild, als bildhafte Rede. Tatsächlich kommt den tropischen, uneigentlichen und verblümten Worten und Redensarten, wie Gottsched schreibt, und als deren erster und hauptsächlicher Gattung der Metapher, für die Bestimmung des Wesens und der Funktion der Poesie eine Schlüsselrolle zu. Für ihr Verhältnis zur Philosophie findet die Poesie im 18. Jahrhundert in den komplementären Metaphern der nackten und der verhüllten Wahrheit ein Anschauungsbild, in dessen Auslegung sie sich ihrer Rolle versichert. Der nackten Wahrheit als dem Fluchtpunkt philosophischer Anstrengung korrespondiert das metaphorische Verständnis des Erkenntnisvorgangs als Enthüllung. Mit der philosophischen Intention der Enthüllung ist das Blickfeld jedoch noch nicht erschöpft. Vielmehr erweist sich der als Verhüllung oder Verkleidung der nackten Wahrheit imaginierte Vorgang der poetischen Darstellung als weniger eindeutig, als es zunächst erscheinen mag. Kleidung verhüllt nicht nur, sondern sie bringt zugleich das Verhüllte zum Ausdruck, und sei es eben in seiner Verhüllung. So erstreckt sich für Christoph Joseph Sucro, der sich als Verfasser zahlreicher philosophischer Lehrgedichte und Theoretiker des Genres einen Namen gemacht hat, das Gebiet der Poesie, ich zitiere, so weit, als die Wahrheit sich sinnlich und poetisch einkleiden lässt. Zitat Ende. In seiner Abhandlung von philosophischen Gedichten, die 1747 erschien, leitet er aus dieser Einsicht den Grundsatz der Kritik über die gesamten schönen Wissenschaften ab, demzufolge die Wahrheit sich, ich zitiere, aus der poetischen Sprache wieder aufs Genaueste in die philosophische Sprache übersetzen lässt. Mit dieser Lesart der Metapher, nicht jedoch mit Sucro, hat sich Lessing in seinen Abhandlungen über die Fabel auseinandergesetzt. Gegen die Auffassung, dass die Fabel den Lehrsatz in einem allegorischen Bilde verkleide, wendet er ein, ich zitiere, wollte man mit aller Gewalt ein ähnliches Wort hier brauchen, so müsste es anstatt verkleiden wenigstens einkleiden heißen. Die moralische Lehre werde in der Handlung, so Lessing, weder versteckt noch verkleidet, sondern durch sie der anschauenden Erkenntnis fähig gemacht. Mit dieser minimalen Korrektur im Bildfeld der Verkleidungsmetapher entzieht Lessing zu Groß Übersetzungsgrundsatz den Boden und befreit die Poesie aus der Hegemonie der Philosophie. Statt zwischen Lehrsatz und Handlung ein Ähnlichkeitsverhältnis zu statuieren und ihr wechselseitiges Verhältnis nach der Logik der Substitution auszulegen, versteht Lessing die Fabel als die Realisation einer Erkenntnis, die in der ästhetischen Totalität des Kunstwerks anschauliche Gestalt gewinnt. Sehr zutreffend hat Bäumler zu Lessings Abhandlung über die Fabel bemerkt, dass sie wie eine Anwendung der Grundsätze der Ästhetiker wirken. Bei Baumgarten findet sich denn auch die Antwort auf die oben aufgeworfene Frage, was uns veranlassen sollte, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen. Den Philosophen müsse klar sein, so heißt es in der Ästhetika, dass, ich zitiere, nur mit einem großen und bedeutenden Verlust an materialer Vollkommenheit all das hat erkauft werden müssen, was in der Erkenntnis und in der logischen Wahrheit an besonderer formaler Vollkommenheit enthalten ist. Denn was bedeutet die Abstraktion anderes als einen Verlust? Die zugleich poetologisch und erkenntnistheoretischen Prämissen dieser Sichtweise ergeben sich aus der Definition, mit der Baumgarten die Ästhetik als philosophische Wissenschaft begründet hat. Als Wissenschaft sinnlicher Erkenntnis ist die Theorie der freien Künste, Lehre von den unteren Erkenntnisvermögen, Kunst des schönen Denkens und Kunst des der Vernunft analogen Denkens. Wie die Logik, ihre ältere Schwester, bleibt die Ästhetik auf die metaphysische Wahrheit bezogen und damit dem Weltbegriff verpflichtet, den Leibniz seiner Theodizee zugrunde legt. Ich breche meine sicher ergänzungsbedürftige Skizze der politologischen Diskussion im 18. Jahrhundert an dieser Stelle ab und wende mich noch einmal der Theodizee und insbesondere der Idee philosophique, théologique et poétique tout ensemble zu, mit der Leibniz sein Werk beschließt. Die kleine Fabel, die er weiterspinnt, um sie seinen Zwecken dienstbar zu machen, ist Lorenzo Vallas Dialog über den freien Willen entnommen, dem dieser sich mit der Lösung des Problems der Willensfreiheit auseinandersetzt, die Boethius im fünften Teil seines Trosts der Philosophie dargelegt hatte. Leibniz referiert den Gedankengang Vallas zunächst, wie er betont, unter Beibehaltung der Dialogform, um sodann zu der im Referat nur knapp berührten Fabula zurückzukehren. Waller hatte das Problem der Vereinbarkeit der menschlichen Willensfreiheit mit dem göttlichen Vorherwissen am Beispiel einer Episode aus dem bei Livius berichteten Sturz der Tarquinia erörtert. Leibniz' Entschluss, die von Waller begonnene Fiktion, Fiktion im Original, an der Stelle fortzusetzen, wo diese aufgehört hatte, macht seinen philosophischen Einspruch in der Sache bereits im Festhalten an der Fiktion geltend. Denn Waller hatte die Fiktion, das poetische und erdichtete Zeug, wie er schreibt, als eine dem Gegenstand unangemessene Form der Darstellung verworfen. Die poetische Spielerei, so Waller weiter, den nichtigen und erdichteten Göttern Jupiter und Apollo überlassend, sucht der Dialog sein Heil im theologischen Ernst der paulinischen Gnadenlehre. Und dies nicht ohne einen Seitenhieb auf Boethius, der als ein allzu begeisterter Bewunderer der Philosophie ihren Trost und nicht den des Glaubens gesucht hatte. Demgegenüber hält Leibniz an der Fabula fest. Wie er schreibt, weniger aus Gründen einer angenehmeren Darstellung des Gegenstandes, sondern um nicht am Schlusse seiner Abhandlung auf die möglichst klare und gemeinverständliche Art und Weise sich auszudrücken. Als Inbegriff einer nicht wirklichen, jedoch möglichen Welt spielt der Rekurs auf das Anschauungsbeispiel des Romans eine bedeutende Rolle bei der Erörterung des Theodizee-Problems. Was den Erfinder der fiktiven Romanwelt mit dem Schöpfer der wirklichen Welt vergleichbar macht, ist nicht etwa die willkürliche Verfügung über das Geschaffene, nicht die externe, im souveränen Eingriff sich manifestierende Herrschaft über das Geschehen, sondern die sich sukzessiv enthüllende, immanente Teleologie des Geschehens bezeugt die Weisheit, Allmacht und Güte des Autors im Kleinen wie des Weltenschöpfers im Großen. Dem despotischen Willkürgott der paulinisch-lutherischen Tradition und dessen philosophischer Reinkarnation in der Philosophie Descartes setzt Leibniz am Ende seiner Abhandlung das fabelhafte Bild des durch die Vollkommenheit seiner Schöpfung gerechtfertigten Gottes entgegen. Von der darf sich der Protagonist der Fabula in der Theodizee, der Priester im Tempel Apolls, Theodorus, im Palast der Schicksalsbestimmungen immerhin ein Traumbild machen. Der Palast ist ein Sinnbild des göttlichen Verstandes, den Leibniz gelegentlich als die ideale Region der Möglichkeiten bezeichnet. In seiner Architektur folgt das Gebäude dem Gedanken von der Wahl der besten aller möglichen Welten. Es hat die Gestalt einer Pyramide, deren Spitze sichtbar ist, während sich ihre Basis im Unendlichen verliert. Die Konstruktion des Palastes bringt es mit sich, dass die Gemächer, deren jedes eine mögliche Welt darstellt, immer schöner werden, je näher sie der Spitze sind. Beim Betreten des Gemachs an der Spitze der Pyramide, also bei der Betrachtung der wirklichen und damit der besten aller möglichen Welten, wird der Träumende von der einzigartigen Schönheit und Vollkommenheit so überwältigt, dass er in einen Zustand ekstatischer Entrückung fällt. Noch in der geträumten Seligkeit bleibt der Abstand der Sterblichen zu den Göttern ein unermesslicher. Denn, wie Theodorus erfährt, besucht Jupiter bisweilen den Palast, um sich, ich zitiere, an einem Überblick über die Dinge zu erfreuen und seine eigene Wahl zu erneuern. Zitat Ende. Sein Wohlgefallen bildet einen merklichen Kontrast zur Ekstase des Priesters. Die göttliche Führerin lässt keinen Zweifel daran, dass der Einblick, den sie dem Theodorus gewähren durfte, nur erst ein Vorgeschmack ist. Was er sehe, sei nichts im Vergleich mit der Gesamtheit dieser Welt, deren Schönheit er erst dann bewundern werde, wenn die Götter ihn nach einem glücklichen Übergang aus seinem Sterblichen in einen besseren Zustand fähig gemacht haben, diese Schönheit auch zu erkennen. Der Protagonist der Fabel erwacht und überlässt es uns, seinen fabelhaften Traum zu deuten. Geht es Leibniz darum, wie Hans Blumenberg meint, mit diesem Ende die Originalität seines Werkes ironisch aufzuheben? Die Jupiter-Episode scheint mir auf etwas anderes hinzuweisen. Das Wohlgefallen, das der Göttervater bei der Betrachtung seines Werkes empfindet, hat ein Pendant in der überwältigenden Erfahrung der Schönheit, in der die Weisheit des Weltschöpfers dem endlichen Verstand anschaulich wird. Was dem Träumer unter göttlicher Anleitung im Palais des Destinées widerfährt, ermöglicht Leibniz den Lesern seine Abhandlung durch die Farbe, mit der er sie beschließt. Leibniz' Fortsetzung der Farbe, die bei Waller eine wesentlich rhetorisch-illustrative Funktion hatte, weshalb sie den Dialog nur unterbricht, verwandelt das rhetorische Beispiel in eine in sich geschlossene fiktive Handlung, in deren Verlauf der philosophische Gedanke anschauliche Gestalt gewinnt. Was der Träumer beim Eintritt in die Gemächer des Palastes durch die Anschauung der Totalität der Schönheit in momentaner Evidenz von der Optimalität der wirklichen Welt überzeugt wird, soll sich auch der Leser am Ende der Abhandlung der poetischen Fiktion überlassen. In ihr vollzieht sich, so meine ich, weniger die ironische Selbstaufhebung, als vielmehr die poetische Selbstanschauung des philosophischen Gedankens im Medium der Fiktion. Um nun endlich zum Thema meines Vortrags zu kommen, hat sich Leibniz' Theodizee am Ende in eine ästhetische Theodizee verwandelt? In seiner Geschichte der Ästhetik als philosophischer Wissenschaft hat Robert Zimmermann mit Blick auf Baumgartens Adaption des leibnizischen Begriffs der Repräsentation von einer ästhetischen Theodizee gesprochen. Das ist der früheste Nachweis, den ich für den Terminus habe finden können. In seinem Referat von Baumgartens Ästhetik macht Zimmermann darauf aufmerksam, dass es in der Konsequenz seines Ansatzes liege, jede sinnliche Erkenntnis als Ausdruck der niederen Erkenntnisvermögen notwendig als schöne und vollendet gelten zu lassen. Wenn die sinnliche Vorstellung von selbst und notwendig das richtige Weltbild auf verworrene Weise als Schönheit auffasse, so bedürfe sie keiner Kunst, die sie dazu anleitet. Sie wäre, so Zimmermann, eine unmittelbare sinnliche Wahrnehmung der Wahrheit, die sonst nur durch den Verstand erkannt werden kann. Die strenge Konsequenz der Leibnizschen Philosophie, so Zimmermann, würde ihrem Urheber eine ästhetische Theodizee abgezwungen haben, wie der Begriff des Bösen, eine ethische notwendig macht. Als eine ästhetische Theodizee kann man das Abschlusskapitel mit Blick auf den Begriff der Schönheit lesen, den es im doppelten Sinne darstellt. Es begreift die Schönheit als eine Vorstellung, in der die Vollkommenheit der Schöpfung sich dem endlichen Verstand darstellt, und verleiht diesem Gedanken in der Darstellung im Medium der Fiktion anschauliche Gestalt. So verstanden hat der Gedanke einer ästhetischen Theodizee sich Leibniz nicht als eine von ihm ignorierte Konsequenz seiner Philosophie aufgezwungen, vielmehr hat er die ästhetische Repräsentation als ein integrales Moment seines Denkens begriffen, das ihm zugleich für die Darstellung seiner Philosophie spezifische Möglichkeiten eröffnet. Die erkenntnistheoretische Aufwertung der unteren Erkenntnisvermögen erweitert zwar das Spektrum der Erkenntnis, stellt aber den Primat der Verstandeserkenntnis nicht in Frage. Die Schönheit gibt erst einen Vorgeschmack auf die Vollkommenheit, auf die als einem höchsten Gegenstand das Erkenntnisstreben des Verstandes ausgerichtet ist. Letztlich hat auch Baumgarten, wie ich meine, die strenge Konsequenz der Leibnizschen Philosophie nicht gezogen. Auch für ihn ist der Begriff der Vollkommenheit fest in der Metaphysik des leibnizischen Weltbegriffs verwurzelt. Mit der Rechtfertigung der Sinnlichkeit, als die Bäumler die Ästhetiker verstanden hat, verfolgt er nicht das Ziel, in der Hierarchie der Erkenntnisvermögen die Position der rationalen Erkenntnis für die sinnliche zu reklamieren. Vielmehr geht es ihm in der Ästhetik als Kunst des der Vernunft analogen Denkens darum, der Vernünftigen die sinnliche Erkenntnis gleichberechtigt an die Seite zu stellen. Nicht als Konsequenz der Leibnizschen, sondern der Schopenhauerschen Metaphysik hat Nietzsche dem Gedanken einer ästhetischen Theorie C in seiner These Ausdruck gegeben, der zufolge, ich zitiere, nur als ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt sind. Mindelband hat Schopenhauers metaphysischen Pessimismus als einen auf den Kopf gestellten Optimismus bezeichnet, der bis in die Einzelheiten hinein eine, wie Mindelband schreibt, Umkehrung der Theorien von Leibnizs Theodizee sei. Schopenhauer selbst mochte der Theodizee, ich zitiere, kein anderes Verdienst zugestehen als dieses, dass sie später Anlass gegeben hat zum unsterblichen Candide des großen Voltaire, wodurch freilich Leibnizens so oft wiederholte, lahme Exküse für die Übel der Welt, dass nämlich das Schlechte bisweilen das Gute herbeiführt, einen ihm unerwarteten Beleg erhielt. Jenseits von Gut und Böse hat die Geschichte der Philosophie dieser Einsicht einen weiteren, besonders für Schopenhauer unerwarteten Beleg hinzugefügt, indem sie seinem philosophischen Pessimismus das Verdienst zugesteht, Anlass zu Nietzsches Artistenmetaphysik gegeben zu haben. Die Gegenrechnung, die Schopenhauer der Leibnizschen Theokalie in seiner Willensmetaphysik macht, bildet zusammen mit der Aufwertung der Kunst den Ausgangspunkt für Nietzsches ästhetische Theodizee. Sie findet ihre entscheidende Prämisse in der Lehre vom Tod Gottes, in der Nietzsche seine Auseinandersetzung mit der christlichen Religion und Morallehre resümiert. Sie bildet schon in der Geburt der Tragödie das behutsam und feindselig verschwiegene Zentrum, auf das Nietzsche im Versuch einer Selbstkritik hinweist. Mit dem Tod Gottes hat aber das Anliegen, den Welturheber angesichts der vermeintlichen Defizite seiner Schöpfung zu verteidigen, zwar mit dem Adressaten auch seinen Sinn, nicht aber seinen Anlass verloren. In Nietzsches Adaption der Theodizee-Formel geht es nicht mehr um die Rechtfertigung Gottes, sondern um die Rechtfertigung einer aus der Verantwortung des Schöpfergottes entlassenen Welt und eines Daseins, in dem der Sinn des Lebens nicht mehr vorgegeben, sondern aufgegeben ist, indem es angesichts der Sinnlosigkeit des Lebens zur Aufgabe des Menschen wird, einen Lebenssinn zu finden oder zu erfinden. Mit seiner Rede von der Rechtfertigung hält Nietzsche zwar an der apologetischen Geste der metaphysischen Theodizee fest, tatsächlich aber hat seine ästhetische Theodizee mit dem Tod Gottes nicht nur ihren Adressaten, sondern auch den Kontext verloren, in dem der Gedanke der Rechtfertigung Sinn macht. Den hatte Kant mit seiner Auffassung der Theodizee als einen Rechtshandel vor dem Gerichtshof der Vernunft wirkungsmächtig vorgegeben. Im Anschluss an Kant hat sich ein Verständnis von Theodizee durchgesetzt, das sie im doppelten, nämlich juristischen und geschichtlichen Sinn als einen Prozess auffasst, in dem der Vernunft die Aufgabe der Rechtfertigung bzw. die Rolle des Anklägers, Verteidigers und des Richters zugleich zufällt. Dabei wird meist übersehen, dass Kant in seinem Aufsatz von 1791 zwar den Nachweis geführt hat, dass jeder Versuch einer Rechtfertigung der Vorsehung mit den Mitteln der Vernunft notwendig scheitern müsse, zugleich aber hat er der zum Scheitern verurteilten philosophischen oder doktrinalen Theodizee in der Person Hiobs eine authentische Theodizee entgegengestellt, der zwar von einem jeden Gericht dogmatischer Theologen ein schlimmes Schicksal erfahren haben würde, jedoch mit seinem unbedingten Vertrauen in Gott den göttlichen Richterspruch zu seinen Gunsten eingenommen hat. Auch in diesem Kontext macht es Sinn, von Rechtfertigung zu reden, nämlich im Sinne der Lehre Luthers von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Den Begriff der Gnade, den Luther in das Zentrum seiner Rechtfertigungslehre rückt, hat er auch seiner Lektüre des Buches Hiob zugrunde gelegt. Schopenhauer ist nicht müde geworden, die für seine Ethik grundlegende, unmittelbare oder intuitive Erkenntnis, die eine gänzliche Aufhebung des Charakters bewirke, mit dem kirchlichen Dogma von der Gnadenwirkung und Wiedergeburt zu vergleichen, wie er denn ohnehin Wert darauf legt, dass seine Ethik, ich zitiere, wenn sie auch dem Ausdruck nach neu und unerhört wäre, dem Wesen nach völlig übereinstimmt mit den ganz eigentlich christlichen Dogmen. Für Windelband gipfelt Schopenhauers Widerlegung des philosophischen Optimismus aus dem pessimistischen Geist des Christentums in der Paradoxie, zitiere, ein religiöses Verhalten ohne den Glauben an die Gottheit zu statuieren. Diese Paradoxie kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck, dass Schopenhauer den platten Optimismus, in den das Christentum in neuerer Zeit seiner Meinung nach ausgeartet ist, eine Ethik entgegenzuhalten, deren Herzstück, die Lehre von der Verneinung des Willens zum Leben, nach dem Modell der lutherischen Lehre von der Justificatio Hominis, dem Rechtfertigung allein durch den Glauben, konzipiert ist. Auch Nietzsches Begriff der Rechtfertigung ist letztlich nicht forensisch, sondern soteriologisch gedacht. Nach Maßgabe seiner ästhetischen Umformulierung des Theodizee-Begriffs hat sich die Rechtfertigung des Daseins in einen Akt der Selbstbehauptung verwandelt. Wo alle metaphysische Trösterei ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, geht es nun darum, die Kunst des diesseitigen Trostes zu erlernen. als die eigentlich metaphysische Tätigkeit des Menschen, ersetzt in dieser gegen Schopenhauer gerichteten Formulierung die Kunst, die für Nietzsche weitgehend mit der christlichen Lehre identifizierte Moral. In Gellerts Versen, dem, der nicht viel Verstand besitzt, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen, die Nietzsche in der Geburt der Tragödie zitiert, hat die Kunst für ihn ihre niedrigste Erniedrigung erfahren. Sie befinde sich, so schreibt er, in einer ähnlichen Rangordnung zur dialektischen Philosophie, wie viele Jahrhunderte hindurch dieselbe Philosophie zur Theologie, nämlich als Ankyla, als Markt. In seiner Artistenmetaphysik hat Nietzsche die Rangordnung zugunsten der Kunst revidiert. Aus der Hegemonie der Philosophie entlassen, hat sich die Bildersprache der Poesie von der Bindung an jeden ihr äußeren Zweck emanzipiert und ihren Zweck in sich selbst gefunden. In ihrer Zwecklosigkeit, Zweckmäßigkeit ohne Zweck wird das Kunstwerk zum Modell eines Daseins, für das alle traditionellen Sinnvorgaben ihre Verbindlichkeit verloren haben. Den Weg von der ästhetischen Theodizee zur Rechtfertigung der Welt als eines ästhetischen Phänomens verdiente es, detaillierter nachgezeichnet zu werden, als ich es an dieser Stelle kann. In Nietzsches Artistenmetaphysik kommt, so meine ich, auf spektakuläre Weise zu Ende, was im Anschluss an Leibniz mit der Rehabilitation der unteren Erkenntnisvermögen in der philosophischen Ästhetik begann. Diesem Anfang ist Nietzsche aber nicht im Sinne einer Erfüllung, sondern der Umkehr verbunden, genauer mit einer Umkehrung der Blickrichtung. Seine ästhetische Theodizee wendet den Blick vom Himmel zur Erde. Sie ist nicht theozentrisch, sondern anthropozentrisch ausgerichtet. Das Schöne an der Kunst ist, dass sie uns das Dasein erträglich macht. Demgegenüber könnte man bei Leibniz von einer ästhetischen Theodizee im Sinne einer Theodizee im Medium der Kunst sprechen. Das Kunstwerk stellt den Sinnen das Unendliche im Endlichen dar. Diese ästhetische Theodizee ist nach Maßgabe des Repräsentationsgedanken theozentrisch gedacht. Die Kunst vermag das Unbegrenzte zu repräsentieren, weil sie sich begrenzt. Das genau ist das Schöne an ihr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.